Aber der Herr ist auferstanden. Hallo? Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist schon mal richtig gute Nachrichten. Sollen wir das nochmal machen? Also ihr wisst, ne? Also als ich noch ein Kind war, da war das ganz normal, dass dann alle geantwortet haben, er ist wahrhaftig auferstanden. Erinnert sich noch jemand daran? Das war vielleicht sogar noch im letzten Jahrtausend, ja? Also wir probieren das nochmal, ja? Also der Herr ist auferstanden. Halleluja. Wollen wir auch dem Lobpreisteam nochmal einen Applaus geben? Das war so gut. Es war wahrhaftig gut. Ui, ich freue mich. Ich bin echt sehr dankbar, dass ich Ostern predigen darf. Extra mein schönstes Hemd angezogen. Stellt euch das mal vor. Danke, danke. Wahrhaftig. Danke. Es ist ja immer die Frage, ob das schlau ist, vorher zu sagen oder nicht. Aber also diese Predigt besteht aus Dingen, die ich gekürzt habe, okay? Also ich könnte hier heute an Ostern wirklich mindestens 5 Stunden am Stück begeistert euch erzählen, was Jesus alles am Kreuz vollbracht hat. Das mache ich aber nicht, weil die Predigt heute besteht aus dem, was ich gestrichen habe, okay? Das führt dazu, dass ich eine ganze Menge unerklärt lasse. Und das ist Absicht. Weil wir haben alle den Heiligen Geist bekommen, der zu uns spricht. Wir erkennen alles stückweise, auch ich. Wir haben alle unseren eigenen Weg, auf dem der Herr uns führt. Und ich nehme euch heute mit auf den Weg, auf dem der Herr mich geführt hat. Das muss nicht derselbe Weg sein, auf den er dich mitnimmt. Aber ich teile nur das, wo ich glaube, dass es wert ist, das zu teilen, okay? Aber mir ist das wirklich wichtig, weil es kann sein, dass ich mehr Fragen aufwerfe, als ich sie beantworte. Das ist für den Heiligen Geist gar kein Problem. Ich meine, guck dir mal an, wie Jesus gelehrt hat. Bei dem war das noch viel schlimmer. Da hat keiner irgendwas verstanden. War trotzdem eine sehr gute Predigt. Und von daher, vielleicht lehnen wir uns einmal kurz entspannt zurück. Oder setz dich einfach gemütlich hin. Lass nochmal zu, dass alle Anspannung aus deinem Körper rausgesaugt wird vom Heiligen Geist. Dass du dir einfach Jesus abgibst. Dass du dafür wirklich seinen Frieden empfängst. Seine Nähe spürst und ihn echt bewusst einlädst, dass er dich heute wirklich ganz neu berühren darf und ganz neu mit seiner tiefsten, tiefsten Freude erfüllt. Darum bitten wir dich, Heiliger Geist, dass wir auch hier rausgehen, so voller Frieden und voller Freude und wirklich tief berührt und tief verändert, aber mindestens aber mit dem Samen gesät in unserem Herzen, der aufsprossen wird und der tiefe Veränderung in uns bringen wird. Danke, dass du das tust, Heiliger Geist. Amen. Ich fange mal mit einem Bibelvers an und ich lese den aus dem Kontext gerissen, weil es soll ja nur das übrig bleiben, ne? Wir lesen mal im 1. Petrus, Kapitel 1. Das sind einfach nur die Verse 8 und 9. Da redet Petrus, den ihr liebt, er redet über Jesus, Jesus Christus, den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Ich lese das nochmal, ja? Jesus Christus, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Also Freude ist im Reich Gottes wirklich sehr wichtig. Und es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viel Freude für uns im Reich Gottes. Wer von euch würde sagen, unaussprechliche, verherrlichte Freude, in der ich jubel, das kann doch wachsen in meinem Leben. Ja, wer würde sagen, er ist angekommen, dann bete bitte für mich. Ja, ihr dürft auch sonst für mich beten, natürlich. Also unaussprechliche, verherrlichte Freude, das ist auf jeden Fall was ich haben will. Also ich glaube, wenn du jemanden fragst, wenn du deinen Arbeitskollegen fragst oder auf der Straße irgendwie, wenn du ihn fragst, hättest du gerne mehr Freude in deinem Leben, dann würde eigentlich keiner Nein sagen. Die würden das vielleicht seltsam finden, dass du diese Frage stellst und was kommt jetzt? Aber es gibt doch eigentlich keinen Menschen, der sagen würde, wäre eigentlich schön, wenn es ein bisschen grießcremiger zugehen würde in mir drin. Da gibt es doch niemanden. Also ich kenne zum Glück niemanden. Unaussprechliche, verherrlichte Freude, das ist das, was Gott für uns hat. Und das ist das, was wirklich ansteckend ist, was anziehend ist. Kennt ihr das, wenn jemand gut drauf ist? Wenn der wirklich gut drauf ist, dann lässt er sich nicht davon runterziehen, dass du schlecht drauf bist. Und irgendwann merkst du, du bist auch gut drauf. Kennt ihr das? Wenn jemand nicht wirklich gut drauf ist, dann schaffst du es vielleicht, ihn runterzuziehen. Kennt ihr sowas auch? Ja? Das ist aber dann noch nicht die unaussprechliche, verherrlichte Freude, die Gott für uns hat. Okay? Und Ostern ist so ein Grund für unaussprechliche, verherrlichte Freude. Meine Güte. Und wer ist heute Morgen so aufgewacht mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude? Ja, Hala, Hala. Habt ihr auch gejubelt, wie es da steht? Nee, ja, ihr habt den Nachbarn schlafen lassen. Ich sag das, weil es gibt so viel Kraft in Ostern und da ist so viel unglaublich Gutes passiert. Und wir dürfen heute Morgen neu zulassen, dass der Heilige Geist all das aus unserem Blick auf Ostern und aus unserem Erleben von dem Werk am Kreuz beiseite schiebt, damit dieser Freudenstrom frisch in unser Herz fließen kann. Klingt das gut? Weil es gibt nichts, also ich sag das nur nochmal, ne? Es gibt nichts, was dich mit mehr Freude erfüllen könnte jemals als das, was Gott für dich getan hat. Es gibt nichts auf dieser Welt. Nichts. Und wenn das noch nicht der Fall ist und ich zähle mich dazu, dann haben wir alle noch Chance zu wachsen. Das sind richtig gute Nachrichten. Egal wie lange wir schon Christ sind, egal wie alt wir sind, wir haben alle noch Chance, in dieser Freude zu wachsen. Und zwar nicht, weil wir uns die ausquetschen, sondern weil das Werk des Heiligen Geistes in uns. Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Freude ist nicht das Produkt deiner Anstrengung. Oh. Und also wenn du an Ostern denkst, wenn dich jemand fragt auf der Straße oder einer deiner Arbeitskollegen, was ist Ostern eigentlich passiert? Was wäre dann deine Standardantwort? Jesus ist auferstanden. Was musste er dafür machen? Sterben. Und warum ist er gestorben? Für unsere Sünden. Und warum ist er auferstanden? Für ewiges Leben. Gemeinschaft. Er hat den Tod besiegt, das klingt schon mal gut. Also die Standardantwort ist ja, er ist für deine Sünden gestorben, ne? Stimmt das? Absolut. Ist das Grund für Freude? Absolut. Das ist sowas von Grund für Freude. Aber dieser Fokus auf, er ist für meine Sünden gestorben, der gut ist, der ist nicht falsch, aber ein Problem, was ich mit diesem Ding in den letzten Jahren bekommen habe und wo der Heilige Geist mir Gott sei Dank geholfen hat, ist, das ist echt alles? Meine Sünden? Also ich sag das jetzt so, ja, alle sind direkt still, was kommt jetzt? Aber versteht ihr, also es kann ja schon mal sein, dass man denkt, ja, ich bin eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Ja, ich bin nicht so schlimm wie andere. Also ich bemühe mich schon, weniger Nachrichten zu gucken, aber andere sind definitiv schlimmer als ich. Und die können sich mehr darüber freuen, dass Jesus für sie gestorben ist, für ihre Sünden, als ich. Solche Gedanken kann man ja mal haben, tut mir leid. Hat hier sonst aber nie jemand, ne? Das ist herrlich, super. Und außerdem habe ich mich dann gefragt, wie passt der, also zum Beispiel, dass Jesus auch verstanden ist. Also wenn Gott für mich gestorben ist, weil er mich liebt und weil er meine Sünden vergeben will, dann hätte Jesus nicht auferstehen müssen. Weil wenn Jesus am Kreuz ist der unendliche Beweis dafür, wie sehr Gott uns liebt, oder? Dafür muss er nicht auferstehen. Ich wüsste dann für alle Zeit, wie sehr er mich liebt. Nämlich, dass er für mich sein Leben gibt. Größere Liebe hat niemand als der sein Leben gibt für seine Freunde, oder? Oder die Auferstehung, mit dem Sündenvergeben. Also, wie auch immer das mit dem Sündenvergeben funktioniert, dass Jesus sein Blut am Kreuz vergossen hat, war auf jeden Fall für alle Zeit genug. Das haben wir gerade noch gesungen. Oder? Und dafür hätte er nicht auferstehen müssen, meiner Meinung nach. Aber warum hat er es dann gemacht? Und irgendwie habe ich in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl gehabt, ich glaube, ich sehe nicht das große Ganze. Ich glaube, es gibt das große Ganze, was Gott für uns hat. Und vielleicht ist ja das große Ganze das, was in mir mehr unaussprechliche, verherrlichte Freude auslöst. Vielleicht. Könnte ja sein. Und eins der Sachen, die ich herausgefunden habe, ist, was mein Problem war, ist, dass ich viele, im wahrsten Sinne des Wortes, unorthodoxe Konzepte hatte. Wisst ihr, was orthodox bedeutet? Es bedeutet die rechte Lehre. Also wenn jemand orthodox ist, dann verharrt er in der rechten Lehre. Wenn jemand unorthodox ist, dann ist das in unserer Kultur heutzutage ein Wort dafür, dass man es anders macht, ne? Und es meistens ja trotzdem funktioniert. Sonst würde man das Wort nicht benutzen. Aber unorthodox will man eigentlich nicht sein. Weil wenn man unorthodoxer Christ ist, dann heißt das, dass man nicht der Lehre der Bibel und nicht der Lehre der ersten Christen entsprechend lebt. Das will eigentlich keiner, oder? Nee, ich will das nicht. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Mir ist aufgefallen, dass es nicht reicht, als moderner Westler möglichst unvoreingenommen zur Bibel zu kommen. Und dann hat man die ganze Wahrheit. Das funktioniert so nicht. Also allein zu diesem möglichst unvoreingenommen. Guckst du manchmal möglichst unvoreingenommen irgendeinen Film mit einem Schauspieler, den du nicht magst? Kennst du das? Dann siehst du den, ist der Film direkt kaputt. Oder du guckst möglichst unvoreingenommen, guckst dir eine Rede von einem Politiker an. Denkst dir, gibst du ihm meine Chance. Dann sagt er drei Sätze und dann kommt dieses Triggerwort, was er immer sagt. Dann ist vorbei. Kennt ihr das? Möglichst unvoreingenommen funktioniert nicht. Und selbst wenn ich es schaffen würde, möglichst, also komplett unvoreingenommen dieses Wort zu lesen, was ich schon dutzende Male durchgelesen habe, was es nicht leichter macht. Selbst dann hätte ich noch ein richtiges Problem. Wisst ihr, was das ist? Ich lebe im 21. Jahrhundert in Deutschland und nicht im 1. Jahrhundert in Israel. Das ist ein Problem. Weil die Leute, die das geschrieben haben, die lebten im 1. Jahrhundert in Israel. Und die Leute, an die, die das geschrieben haben und die Leute, die am Kreuz standen und Jesus haben sterben sehen, die lebten im 1. Jahrhundert in Israel. Die haben anders gedacht als ich. In drei Leben werde ich es nicht schaffen, so komplett zu denken wie die. Das ist okay. Gott hat mich für eine Zeit wie diese gemacht. Aber ich kann nicht das so verstehen, wie die ersten Christen das verstanden haben. Das kann ich nicht. Gott sei Dank gibt es ja Hilfe, nicht zuletzt den Heiligen Geist. Und es gibt wirklich gute Theologen, die meistens nicht im Mittelalter gelebt haben. Entschuldigung. Die konnten meistens fließend Griechisch. Und was die sagen, ist so anders als das, was wir manchmal sagen. Und ich habe festgestellt, das macht meistens deutlich mehr Sinn. Und es geht meistens viel mehr ums große Ganze. Und wenn ich das lese, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich bin echt ein Nerd, ja? Ich bin ein Nerd, was Theologie angeht, bin ich das. Ich lese so dicke Bücher, die sind viel zu kompliziert und ich lese das und mir strahlt das Gesicht raus. Weil es so Hammer ist, wie die kompliziert herrlich die das schreiben. Ich merke, das stimmt wirklich. Es macht Sinn. Die haben das geschmeckt. Die haben das nicht nur durchdacht, sondern die haben das erlebt. Der Heilige Geist hat es in ihr Herz geschmissen. Und ich will euch einfach nur mal ganz kurz im Schnelldurchgang ein paar Sachen sagen, die meiner Meinung nach unorthodox sind, die wir loslassen dürfen. Das muss nicht heute passieren, das kann auch in den nächsten Jahren geschehen. Aber meine persönliche Erfahrung ist und meine Einladung an dich, je mehr du diese Dinger loslässt, desto mehr kann sich verherrlichte, unaussprechliche Freude über das Werk von Jesus bahnbrechen. Und das ist doch das, was wir wollen. Das ist das, warum wir heute hier sind. Weil wir nicht den Status quo halten wollen. Weil wir nicht da bleiben wollen, wo wir sind. Deswegen gibt es unsere Gemeinde. Diese Gemeinde gibt es, damit der Status quo nicht gehalten wird, sondern damit sich das Reich Gottes mehr und mehr ausbreitet. Und oftmals ist die Grenze, wie sich das Reich Gottes ausbreitet, irgendwo zwischen hier und hier. Die ist nicht in Hochfeld die Grenze. Die ist nicht in Marxloh die Grenze. Die Grenze ist irgendwo zwischen hier und hier. Und da hat sich der Heilige Geist darauf spezialisiert, genau da zu arbeiten. Habt ihr da Lust drauf? Ich lese das jetzt einfach mal vor. Ihr könnt mich eh nicht stoppen. Jesus wurde nicht von seinem Vater geopfert. Jesus hat sich selbst geopfert. Das war kein Kindsopfer, was da dargebracht wurde. Sondern der ewige Sohn, für immer eins mit dem Vater, hat sich selbst hingegeben. Ihr kennt ihr das im Gethsemane, da sagt Jesus, Vater, wenn es geht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das ist eins der herrlichsten Gebete, die jemals gesprochen wurden. Und wir sind so schnell zu denken, der arme Jesus, der hatte keine Wahl. Kennt ihr diesen Gedanken, wenn man das liest? Er schwitzt Blut und er bittet seinen Vater, dass es anders geht. Und der Vater schweigt scheinbar. Ihr schweigt auch sehr gut, Respekt. Dann kommen die Soldaten, um Jesus zu verhaften und Petrus schneidet diesem Typen von CSI Miami das Ohr ab. Das ist in der nächsten Staffel The Chosen. Und dann sagt Jesus, lass stecken, ich brauche das nicht. Glaubst du nicht, dass ich jetzt sofort Tausende von Engeln rufen könnte und die würden mich aus dieser Stunde retten? Und in Johannes ist das so cool, da kommen die Leute zu Jesus und Jesus sagt, wen sucht ihr? Und sagt, wir suchen Jesus. Und Jesus sagt, ich bin es. Und was steht da? Die Leute fallen um. Also Jesus hat nicht in Gethsemane plötzlich seine Kräfte verloren. So ist das nicht. Er hat sich selbst hingegeben. Er war kein Opfer. Also er war unser Opfer, aber er war nicht das Opfer des Vaters. Er hat sich selbst gegeben. Das ist so wichtig. Weißt du warum? Weil dein Vater wird im Himmel, der wird dich niemals opfern. Der wird dich niemals allein lassen. Der wird dich niemals fallen lassen. Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt, am Kreuz. Da hat der Vater Jesus nicht allein gelassen. Jesus ruft zwar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber hast du mal Psalm 22 ganz gelesen? Wusstest du, dass der nicht Psalm 22 hieß im ersten Jahrhundert? Der hieß, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So wie jedes Lied heutzutage, was im Radio läuft, nicht eine Nummer hat, sondern das heißt wie eine bekannte Zeile. Wie die erste Zeile, wie die wichtigste Zeile. Geh mal nach Hause und lies den Psalm ganz. Oder lies mal Paulus. Die ganze Fülle Gottes war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Lies mal Jesus. Ihr werdet mich alleine lassen, aber ich bin nicht alleine, denn der Vater ist immer bei mir. Und wir sind so schnell, wir lesen einen Vers, einen einzigen Vers, der im Widerspruch zum ganzen Neuen Testament steht und sagen, oh, der arme Jesus, der war alleine am Kreuz. Wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Ich habe das gelesen und ich dachte, wenn der Vater im Himmel Jesus schon alleine lässt, welche Sicherheit habe ich dann? Das hat das mit mir gemacht. Ich wusste das nicht, aber irgendwann hat er es mir gezeigt. Und ich dachte, nee, das kann doch nicht sein. Der Vater lässt mich doch nicht allein. Und er hat Jesus auch nicht allein gelassen. Wir feiern, also wenn du Ostern als so ein heidnisches Ding siehst, wo irgendein böser Gott seinen Sohn tötet, damit er endlich die Menschen lieben kann, dann tut mir das leid, da war ich auch. Aber dann ist das nicht der Ort, der unaussprechliche, verherrlichte Freude freisetzt. Der Ort ist woanders. Ich mach nochmal weiter, okay? Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern er ist als du gestorben. Er ist mit dir gestorben. Sein Tod war nicht nur irgendein Tod, den wir uns angucken und er macht nichts mit uns. Sein Tod war auch kein Tod, der außerhalb von uns passiert ist, sondern sein Tod war dein Tod, ob du es glaubst oder nicht. Er hat die ganze Menschheit angezogen. Schon in der Krippe hat er die ganze Menschheit angezogen und dann hat er die ganze Menschheit ans Kreuz gebracht. Es war nicht nur stellvertretend sein Tod, es war dein echter Tod. Und was sagt es über seine Auferstehung? Was sagt das über seine Himmelfahrt? Wir haben gerade noch gesehen, ich bin versetzt an himmlische Orte. Wie ist das passiert? Ich kenne da einen, der hat die ganze Menschheit angezogen und ist in den himmlischen Ort gefahren. Ich kenne da einen. Kennt ihr auch so einen? Habt ihr bald einen Donnerstag? Da ist meine Konferenz. Genau, Himmelfahrt, da kommt ihr hin. Das Blut von Jesus hat den Vater im Himmel nicht besänftigt. Also ich meine, stell dir mal vor, Deno fährt in mein Auto rein. Das wäre Glück für Deno, weil es ist nur mein Auto und nicht Jan Michas Auto. Aber wenn er in mein Auto reinfährt und sagt, ich habe gerade leider echt kein Geld, um das zu bezahlen, bitte verzeih mir. Wisst ihr, was ich dann nicht mache? Ich schneide mir dann nicht hier ein Stück Fleisch raus, guck mir das Blut an und sage, jetzt kann ich dir verzeihen, Deno. Versteht ihr? Ich brauche nicht mein eigenes Blut, um Deno verzeihen zu können. Wisst ihr, wessen Blut ich auch nicht brauche? Ich brauche auch nicht Denos Blut. Wenn ich Denos Blut brauche, um ihm zu verzeihen, dann ist das keine Vergebung, dann ist das quid pro quo. Dann ist das, wie du mir, so ich dir. Oder? Könnt ihr das sehen? Versteht ihr, dass das unaussprechlicher, verherrlicher Freude im Wege stehen kann, wenn wir denken, dass Gott so funktioniert? Morgens auf der Arbeit, wenn ich ans Telefon gehe, dann ist meine Stimme immer so richtig tief und ich fühle mich immer wie der Boss. Weil ich arbeite beim Gesundheitsamt und die Leute wollen was von mir. Ich will nichts von denen, die wollen was von mir. Aber wenn ich predige, dann denke ich mir, wo ist diese tiefe Stimme? Die hätte ich jetzt auch immer noch gern. Wisst ihr, für wen das Blut von Jesus auch nicht war? Das war nicht für den Teufel. Jesus musste nicht am Kreuz sein Blut auf den Account des Teufels überweisen, damit der uns endlich loslassen kann. So war das nicht. Vielmehr ist das Blut von Jesus wie das Schmieröl, was auf uns kommt. Es bedeckt uns und der Griff des Feindes kann uns nicht mehr halten. Kennt ihr das, wenn ihr was richtig Öliges in der Hand habt und es rutscht euch einfach durch die Finger? So kleine Schrauben. Dann wollt ihr die so nehmen, kennt ihr das? Ihr wollt die so an der Spitze nehmen und dann fliegt die so weg. Kennt ihr das? Die flutscht so noch weiter weg. Und dann brauchst du die Hände deiner kleinen Kinder, damit die... Nein, Spaß. Das Blut von Jesus hat dich nicht vom Teufel freigekauft. Es hat dich bedeckt. Es hat dich gereinigt. Es war für dich. Und ja, das habe ich ja gerade quasi schon gesagt. Aber wisst ihr, Ostern feiern, also Ostern ist nicht nur für Christen ein Grund zu feiern. Eigentlich ist Ostern ein Grund für die ganze Menschheit zu feiern, ob sie es wissen oder nicht. Weil Gott hat sich Ostern nicht nur mit den Auserwählten versöhnt. Er hat sich nicht nur mit den Westlern versöhnt. Er hat sich mit der ganzen Schöpfung versöhnt. Von Gottes Seite steht Versöhnung nichts mehr im Wege. Er hält nichts gegen irgendjemanden mehr in der Hand. Ist das nicht krass? Also ihr seid jetzt still, wahrscheinlich weil das tief arbeitet, aber eigentlich dürfen wir uns mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln und jauchzen über das, was Jesus wirklich am Kreuz vollbracht hat. Das dürfen wir, wirklich. Haha, du darfst dich freuen darüber. Du musst das jetzt nicht gezwungen machen, aber du darfst das. Und ich habe gerade über das Unorthodoxe gesprochen, beziehungsweise über das Orthodoxe, die rechte Lehre. Also Jesus liebt dich und er ist für deine Sünden gestorben, ist wirklich super. Wenn du das T-Shirt hast oder wenn du den Sticker hast, dann musst du den nicht wegschmeißen, auf keinen Fall. Aber es gibt noch was, was da drüber ist. Da gibt's noch was drüber. Und wir schauen uns mal an, was das Neue Testament darüber gesagt hat. Okay? Aber vorher, ich wollte eigentlich Bibel sagen, weil wir gucken jetzt im Alten Testament. Also wir gucken uns jetzt an, was die Bibel dazu sagt. Wir gehen mal in 1. Mose, Kapitel 3. Was da passiert ist, das kennt jeder. Da haben Adam und Eva auf die Schlange gehört, sie haben die Frucht gegessen. Dann kommt Gott und Gott sagt, so ein Mist, warum habt ihr das gemacht? Das hat jetzt Konsequenzen. Ich liebe, ja egal. Und in 3. Mose 15, da spricht er zu der Schlange. Wir fangen mal bei Vers 14 an. Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, liebe Schlange, und ihrem Samen. Er, der Samen der Frau, wird dir den Kopf zermalmen. Und du, Schlange, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Wer gewinnt in diesem Austausch? Der Same von Eva gewinnt. Wird er Schmerzen dabei haben? Ja, das steht da so. Wenn mir einer die Ferse zermalmt, ist es besser, als wenn mir einer den Kopf zermalmt. Aber es ist trotzdem eine Zermalmung. Die tut weh. Wisst ihr, das ist so cool, weil Minuten, Stunden nachdem das Problem aufgetaucht ist, der Sünde, des Ungehorsams gegenüber Gott, Stunden, Minuten danach verheißt Gott schon die Lösung. Er hatte die Lösung schon parat. Natürlich wusste er, was passieren würde. Aber er gibt Hoffnung und er sagt, das ist jetzt so eine miese Situation, in der ihr seid, Adam und Eva. Aber wisst ihr, was ich euch sage? Die Schlange, die verfluche ich als erstes. Er spricht erst mit der Schlange und dann sagt er, dir wird der Kopf zermalmt werden. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von dem Nachkommen von derjenigen, die du getäuscht hast. Es wird quasi auf dich zurückkommen. Und ja, du wirst die Ferse zermalmen. Das lasse ich dir. Aber den Kopf lasse ich dir nicht. Das steht da so, oder? Können wir uns darauf einigen? Das ist die erste und eigentlich beste Beschreibung von Ostern, die es gibt. Jesus, der Sohn der Jungfrau, der Menschensohn, kommt und zertritt den Kopf der Schlange. Und ja, er leidet. Aber er leidet nicht ansatzweise so sehr wie die Schlange. Und im Gegensatz zu der Schlange ist es nicht sein Ende. Ist das nicht cool? Hast du Bock, das Alte Testament zu lesen? Das ist voll mit so Zeug. Wirklich. Oh. Und wisst ihr, was auch krass ist? Jesus spricht hier, also der Vater spricht an dieser Stelle nicht davon. Er spricht nicht über Vergebung an dieser Stelle. Er sagt nicht, eines Tages, Eva und Adam, werde ich euch das verzeihen können. Das sagt er nicht. Er spricht auch nicht über Liebe. Er sagt nicht, wisst ihr, Adam und Eva, jetzt kann ich euch leider weniger lieben, bis eines Tages der Same kommt und endlich den Job erledigt. Dann kann ich euch lieben. Das sagt er nicht. Sein Fokus, das, was über er liebt dich und er ist für deine Sünden gestorben steht, ist der komplette Sieg über den Feind. Das ist das Einzige, was Gott an dieser Stelle interessiert. Und es war das Einzige, was Adam und Eva hören mussten. Weil wisst ihr, also wenn Gott zu Adam und Eva gesprochen hat, glaubt ihr, in seiner Stimme war irgendein Ton, der die beiden daran hat zweifeln lassen, dass er sie immer noch liebt? Also auch diese Stelle stellen wir uns so oft so falsch vor. Teilweise geschuldet durch Kinderbibeln. Die haben Gottes Stimme gehört und sie haben dabei so sehr seine Liebe gespürt. Sie haben dabei so sehr gespürt, dass es ihm das Herz bricht. Dass er das nicht toll findet, dass er sie jetzt aus dem Garten schicken muss. Das war keine Frage. Die Frage war, wie und wann wird der Sieg über diese Schlange kommen? Und Gott hat ihn verheißen. Und heute feiern wir diesen Sieg. Und vielleicht ja nach dieser Predigt mit etwas mehr unaussprechlicher, verherrlichter Freude. Vielleicht. Wir fahren einfach weiter mit dem Güterzug Richtung 1. Johannes Kapitel 3. Wenn dich jemand fragt, warum ist Jesus auf die Welt gekommen, was sagst du dem dann? Ist keine Fangfrage. Was sagst du dem dann? Claudia hat ihre Bibel gelesen. Claudia ist gut drauf. Wir lesen 1. Johannes 3, Vers 8. Da heißt es im zweiten Teil, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Wenn dich das nächste Mal jemand fragt, warum ist Jesus eigentlich auf die Welt gekommen, dann sag dem mal, um die Werke des Teufels zu vernichten. Und dann gucken wir, ob das Gespräch vielleicht eine andere Richtung nimmt, als sie es vorher getan hätte. Probiert das mal aus, weil das ist die rechte apostolische Lehre. Da steht nicht, dass Jesus gekommen ist, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt, obwohl er das gemacht hat. Da steht nicht, dass er gekommen ist, um uns unsere Sünden zu vergeben, obwohl er das gemacht hat. Und natürlich spricht Johannes an anderer Stelle davon. Aber der Grund, warum er kam, war die Werke des Teufels zu vernichten. Das war der Grund. Die himmlische Abrissbirne wurde geschickt. Der göttliche Bulldozer, der ist einmal durch die Werke des Feindes durchgefahren und hat alles niedergemäht. Das ist das Evangelium nach Johannes. Seid ihr noch? Ja? Okay. Tut mir leid, dass das nicht eure typische Osterpredigt ist. Und wisst ihr, was Jesus auch zerstört hat am Kreuz? Ein Werk des Feindes war ein falscher Blick auf Gott. Die Leute hatten so ein falsches Bild davon, wer Gott ist. Lest mal die Pharisäer. Also die Pharisäer, die kriegen oft einen auf den Deckel und teilweise auch berechtigt. Aber was man denen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht mit ganzem Herzen an die Sache geglaubt haben, die sie getan haben. Und sie haben wirklich geglaubt, dass das, was sie gemacht haben, der Weg war, um Gott zu gefallen. Das haben sie wirklich geglaubt, weil nichts anderes gibt dir die Kraft, diesen Mist durchzuziehen, als der Glaube daran, dass Yahweh das gut findet. Nichts anderes. Und das war ein Werk des Feindes. Dieser getrübte Blick, das war nicht Gottes Werk. Dieser getrübte Blick auf Gott als strafenden Richter, als jemand, der die ganze Zeit nur nach Fehlern sucht. Das würden wir ja niemals haben, dieses Bild. Aber die hatten das damals. Und das war ein Werk des Feindes, was Jesus zerstört hat. Als er auf die Bühne gekommen ist, hat er gesagt, guck mal, so wie ich bin, so ist der Vater. Weise ich irgendjemanden zurück? Verurteile ich Sünder? Halte ich mich fern von denjenigen, die nicht angesehen sind? Frage ich dich, ob du auf den Cent genau deinen Zehnten zahlst? Nein, so ist Gott nicht. Und dieses Werk des Feindes, dieser getrübte Blick, den hat Jesus gleich mit zerstört. Zusammen mit deiner Sünde? Yes, Halleluja! Und wir gehen mal direkt weiter. Ich weiß, es ist schnell, aber es ist gut. In Johannes 12, da spricht endlich mal Jesus selber. Endlich in Bezug auf meine Predigt. Das ist kurz vor seinem Tod. Das ist kurz vor dem letzten Abendmahl. Geht ihr diesen Witz? Hey Johannes, kommst du auch morgen zum letzten Abendmahl? Wieso letztes Abendmahl? Okay. Kurz vor dem letzten Abendmahl, da sagt Jesus noch einmal was zu der ganzen Volksmenge. Denn da geht diese Stimme aus dem Himmel, die klingt wie Donner. Und Jesus spricht, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Wenn dich jemand fragt, wann kommt eigentlich das Gericht über diese Welt? Was wäre deine Standardantwort? Bald, es rückt immer näher, irgendwann, keine Ahnung, ne? Und ich sage ja nicht, dass diese Antwort falsch ist. Aber Jesus spricht kurz vor seinem Tod, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Nicht eines Teils dieser Welt, sondern dieser Welt. Und was sagt er dann? Wie sieht dieses Gericht aus? Der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen werden. Ist das nicht krass? Jesus sagt, ich gehe ans Kreuz und das ist das Gericht dieser Welt. Ich stehe auf, das ist Teil des Gerichtes dieser Welt. Ich gehe in den Himmel, das ist Teil des Gerichtes dieser Welt. Und ich sende meinen Geist auf euch und das ist Teil des Gerichtes dieser Welt. Und wie sieht dieses Gericht aus? Der Fürst dieser Welt, die elende Schlange, sie wird hinausgeworfen werden, sodass sie keinen Handlungsbereich mehr hat, keinen Einfluss mehr hat. What? Das ist doch krass, oder? Ich finde das super krass. Ich wünschte, meine Stimme wäre so tief jetzt gerade, aber ich... Das ist besonders interessant, weil im Johannesevangelium, ein paar Kapitel vorher, sagt Jesus, wisst ihr was, der Vater, der richtet niemanden. Der Vater hat das ganze Gericht dem Sohn übergeben. Ist das nicht krass? Und die Jünger so, oh wow, krass, also du hast, also ich dachte immer der Vater, aber du Jesus, du bist der, wow, okay, du bist der Richter. Ja, bin ich ja mal gespannt, wie das dann aussieht. Und ein paar Kapitel später sagt Jesus, wie es aussehen wird. Nämlich Ostern. Ist das nicht krass? Und ich sage, also hört nicht das, was ich nicht sage, ja? Aber wenn wir an Gericht Gottes denken, dann dürfen wir auf jeden Fall zulassen, dass der Heilige Geist unseren Blick ein deutliches Stück von der Zukunft weg auf die Vergangenheit lenkt. Dass er uns deutlich mehr darüber mit uns sprechen möchte, was er schon längst gerichtet und getan hat, als über das, was er eines Tages noch tun wird. Okay? Und selbst das, was er eines Tages noch tun wird, wird das Gleiche sein, wird nur eine Verlängerung von dem sein, was er schon getan hat. Ah! Okay, darüber reden wir jetzt aber nicht weiter. Aber wenn du willst, lies doch mal das Buch der Offenbarung und tu so, als wäre das alles schon passiert. Und dann essen wir Kuchen. Okay. Ist ernst gemeint. Ist ernst gemeint. Darf ich noch kurz? Ist das okay noch? Ja, ich fahre, ja. Hebräer 2. Hebräer 2 war eine der Lieblingsbibelstellen von den alten Kirchenvätern. Das weiß man, weil die das einfach unendlich oft zitiert haben und für alles herangezogen haben. Kennt ihr das? Ihr lest die Bibel und dann zitiert Paulus irgendwas aus dem Alten Testament und du denkst, echt? Das bedeutet das? Hätte ich ja nie gedacht. Kennt ihr das? Und so haben die Kirchenväter das mit Hebräer 2 gemacht. Die haben den einfach immer gezückt. Und man denkt sich so, echt? Ah, ja. Stimmt. Wir lesen den mal. Hebräer 2, 14 und 15. Da redet der Autor des Hebräerbriefes über Jesus. Der sagt, weil nun die Kinder, also wir Menschen, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, darum hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Der Vers ist zu gut, den lese ich nochmal. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, so hat auch Jesus, er, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, nämlich der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Wow. Jesus ist gestorben, um durch den Tod, durch seinen Tod, denjenigen zu besiegen, der die Macht des Todes hatte. Und zwar der Teufel. Es gibt diese Stelle in Apostelgeschichte, da heißt es, dass Jesus die Wehen des Todes aufgelöst hat. Wir lesen, dass das Grab ihn nicht mehr halten konnte. Jesus ist da reingesprungen in diesen Tod. Er wurde da nicht reingeworfen, er ist da sehenden Auges reingesprungen in den Abgrund des Todes, in den Herrschaftsbereich des Feindes ist er hineinmarschiert, hereingestürmt, nicht zaghaft, sondern voller Kraft und Überzeugung. Und dann hat er dort den Teufel besiegt, er hat ihm die Schlüssel abgenommen. Und er ist wieder auferstanden. Und wisst ihr, warum er wieder auferstanden ist? Er ist nicht wieder auferstanden, weil der Vater sich gedacht hat, jetzt ist er tot und ist schon ganz schön einsam hier. Ich hol ihn zurück. Er ist auch nicht auferstanden, um zu sagen, oh, der hat das richtig gut gemacht. Der hat eine Belohnung verdient. Vielleicht teilweise. Aber wisst ihr, was wirklich passiert ist? Der Tod konnte Jesus Christus einfach nicht halten. Er konnte nicht. Das war die Wehen des Todes. Wer von euch hatte schon mal Wehen? Ja, also man wünscht sich zwar, dass es irgendwann schneller geht, dass man ihn endlich nicht mehr halten kann, aber irgendwann kann man ihn wirklich nicht mehr halten. Und genau so war das mit Jesus. Es war eine verkehrt herum Geburt. Der Feind wollte das Baby unbedingt drin lassen, aber es ging einfach nicht. Tut mir leid für das Bild, aber das ist ein gutes Bild. Oder wer von euch hat Matrix geguckt, den ersten Teil? Der ist wirklich gut. Da springt Neo, am Ende springt er in den Bösen rein und boom, lässt ihn platzen. Genauso war das mit Jesus. Er ist in den Tod hineingesprungen, pff, hat ihn einfach kaputt gemacht. Und was ist jetzt noch davon übrig? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist der? Paulus sucht den wirklich. Er weiß nicht, wo er ist. Bitte sag mir, wo ist der Stachel des Todes? Ich finde ihn nicht. So, das hat Jesus am Kreuz gemacht. Ey, das ist nicht traurig, das ist wirklich froh. Das sind richtig gute Nachrichten. Jesus hat den Tod getötet. Das ist der beste Actionfilm überhaupt. Wie einer den Tod tötet. Danke. Ja, Halleluja. Ich lese noch einen Vers und dann höre ich auf, Vers zu lesen. In Kolosser, das kennt ihr ja bestimmt. Ich lese gerade Kolosser 2, Vers 11. Da redet Paulus. Der sagt, in Jesus seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist. Gott sei Dank. Sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch Duisburger, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, die hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war. Und er hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Jesus, hat Gott den Triumph über sie gehalten. Ist das nicht ein Hammervers? Das ist Ostern passiert. Er musste nicht den Vater überzeugen, bitte vergib ihnen ihre Sünden. Bitte lass mein Blut genug sein, dass auch jeder letzte doofe Gedanke vergeben ist. So war das nicht. Jesus hat die ganze Sünde an sich genommen. Er wurde unsere Sünde, heißt es bei Paulus. Er war der Schuldschein. Und er ging ans Kreuz. Und am Kreuz wurde der Schuldschein kaputt gemacht. Ist das nicht krass? Der ganze Zorn Gottes, er traf nicht einen Menschen. Es war nicht nötig, dass der Zorn Gottes sich auf Menschen ergießt. Der Zorn Gottes, er traf die Sünde. Die Sünde hat Gott so gehasst, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Menschen, die hat er geliebt, und zwar alle. Aber die Sünden, die hat er gehasst, und zwar alle. Und jetzt, wo sind die jetzt? Wo sind die Sünden? Wo sind die? Ich finde sie nicht. Kann sie mir einer zeigen, bitte? Ich weiß es nicht. Sie sind am Kreuz. Am Kreuz für immer getötet. Sünde getötet. Wow. Ist das nicht gut? Ich bin fast am Ende. Inhaltlich und körperlich. Es gibt so viele Bibelstellen. Wie gesagt, das ist die gekürzte Version. So viele Bibelstellen, die uns klar machen, Ostern ist in erster Linie ein Siegesfest. Es geht in allererster Linie um den vollständigen Sieg, den Jesus Christus am Kreuz errungen hat. Und dass er dir vergeben hat. Ich meine, habt ihr das gerade gelesen? Das ist so cool. Er hat uns mitlebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Indem. Also, das traue ich mich jetzt nicht zu sagen. Aber es klingt ja so, als wäre Vergebung ein Mittel zum Zweck. Es klingt ja fast so. Er hat uns mit auferweckt, was für immer sein Ziel war. Und wie hat er das gemacht? In dem. Könnt ihr sehen? Er liebt dich. Das ist die absolute Grundvoraussetzung dafür. Er hat dir deine Sünden vergeben. Das ist nicht das Ende der Leiter. Du darfst noch eine Sprosse höher gehen und sagen, ich bin mit ihm begraben, mit ihm auferstanden. Und ich bin mit ihm im Triumphzug über die Mächte der Finsternis, in der mich alle Zeit führt. Das ist das Ende der Leiter, falls es überhaupt ein Ende ist. Ich glaube, es ist erst der Anfang einer neuen Leiter. Jesus Du bist so gut. Jesus hat einen vollständigen Sieg für uns errungen. Und der Sieg ist nicht, der ist nicht damals stecken geblieben. Wisst ihr das? Also, das war nicht boom. Und jetzt, ja, was jetzt eigentlich? Sondern dieser Sieg von Jesus ist dein Sieg heute. Der Sieg von Jesus ist dein Sieg heute. Wer von euch würde sagen, dass er in seinem Leben einen Sieg braucht? Über eine dumme Angewohnheit, über eine Sünde, über fehlende Versorgung, über zerbrochene Beziehungen. Wer von euch würde sagen, so einen Sieg könnt ihr jetzt wirklich gut gebrauchen? Ja? Wisst ihr, ich habe einen für dich. Ich habe einen, der reicht für euch alle. Nämlich der Sieg von Jesus am Kreuz. Der ist für immer genug, haben wir gerade noch so schön gesungen. Für immer ist der genug. Okay, cool. Also als Teenager ging es mir so, da hatte ich gewisse Sünden, die bin ich nicht losgeworden. Und ich habe geglaubt, dass Gott mir vergibt. Und das hat mir wirklich, das war meine Rettung, dass Gott mir vergibt, wie ich mit anderen Leuten rede. Oder was ich mir im Internet angucke. Oder was ich mit meinem Körper mache. Oder was ich über meine Eltern denke. Das war meine Rettung, zu wissen, dass Gott mir das immerhin vergibt. Wenn ich zu ihm komme und ihn darum bitte, dann vergibt er mir das auch. Das war meine Rettung. Und das war für mich Grund zur Freude, aber irgendwie ist diese Freude nicht aus mir rausgebrochen. Auf dem Papier war das meine Freude, aber nicht in meinem Leben. Und wisst ihr warum? Weil wenn ich denke, dass der Sklaventreiber immer noch lebt, wenn ich denke, dass mein Schuldschein immer noch irgendwo da draußen ist, wenn ich denke, dass der Feind, dass ich immer noch unterm Feind bin und nicht andersrum, ja, wisst ihr, wie mein Leben dann aussieht? Dann sieht das nicht so aus, wie das, was Gott für dich vorbereitet hat. Aber wenn ich erkenne, wenn ich in dem Sieg von Jesus erkenne, dass der Sklaventreiber ein für alle Mal besiegt ist, er ist hinausgeworfen, sein Kopf wurde zertrümmert, er wurde eingesperrt in seinem eigenen Schloss, was ein ziemlich hässliches Schloss war. Wenn ich das erkenne, wenn ich erkenne, dass Gott nicht jeden Tag meine Sünden zählt, weil er die gar nicht mehr findet. Die sind am Kreuz, ein für alle Mal. Wenn ich erkenne, dass von Gottes Seite steht nichts zwischen mir und ihm. All das, was ich heute Blödes gemacht habe, das trennt mich nicht von ihm. In meinen Gedanken mag es mich von ihm trennen. Aber er ist nicht von mir getrennt deswegen. Oh, wenn ich das erkenne, dann kann ich anfangen, wirklich siegreich zu leben. Und dann muss ich keine Angst mehr davor haben, meine Herausforderungen anzugucken. Dann muss ich nicht mehr vor meinen Süchten mich ducken. Dann muss ich mich nicht mehr vor meinen finanziellen Nöten ducken. Da kann ich mich hinstellen und die angucken. Und ganz entspannt mit meiner tiefen morgendlichen Stimme, mit der ich Autorität vermittle, kann ich entspannt im Frieden Gottes sagen, beiseite, du bist besiegt. Oder ich kann mich mit unaussprechlicher, feierlicher Freude freuen und sagen, geh weg, verschwinde, was machst du hier? Dich gibt's gar nicht mehr. Ich habe Angst vor dir, du hast Angst vor mir. Wir wissen beide, dass du mehr Angst vor mir hast, als ich vor dir. Komm, jetzt tu nicht so. So kannst du in den Tag starten, so darfst du beten. Das darfst du. Gott ist nicht im Kampf gegen den Teufel, der Kampf ist längst besiegt. Wir sind darin, diesen Sieg auszubreiten, ja. Aber Gott, der sitzt auf seinem Thron. Der sitzt auf seinem Thron, wir sitzen mit ihm. Oh, ich höre jetzt, glaube ich, auf. Aber ihr dürft gerne mal aufstehen mit mir zusammen. Das Lobpreisteam darf gerne mal nach vorne kommen. Weil Ostern hat wirklich alles verändert, alles. Und ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, wo wir zwei Dinge tun können. Zum einen können wir ein wirklich, wirklich gutes Lied singen. Wir können es mit voller Inbrunst singen, im Glauben daran, dass das, was wir singen, stimmt. Dass Jesus den Sieg errungen hat, dass der Tod verloren hat. Der Vorhang ist zerrissen, Sünde und Grab schweigen vor ihm. Jetzt habe ich es schon gespoilert. Und das andere, was wir machen können, ist, wir können Abendmahl nehmen. Und wenn wir über das Orthodoxe reden, dann wäre das eigentlich der Teil, worauf sich die Gemeinde am meisten freut. Dass sie physisch Jesus essen darf. Dass sie Teil von ihm, dass sie sich neu ihn einverleiben darf, dass sie neu seinen Sieg feiern darf, dass sie neu das Blut nicht irgendwo hinsprühen müssen oder es dem Teufel oder dem Vater geben müssen, sondern sie dürfen es selber nehmen. Sie dürfen selber die Kraft des Blutes nehmen. Sie dürfen selber feiern, dass Jesus die Strafe getragen hat, dass unser Körper geheilt ist, weil er die Strafe getragen hat. Dass es keine Strafe mehr für uns gibt. Halleluja. Danke, Jesus. Und ich segne euch noch alle, ich segne euch damit, dass unaussprechliche, verherrlichte Freude sich Bahn bricht in eurem Leben, dass sie sich Bahn bricht in jedem Bereich eures Denkens und vor allem in eurem Blick auf euren himmlischen Vater im Himmel, dass ihr erkennt, wie viel mächtiger er wirklich ist, wie viel vollkommener das Werk am Kreuz wirklich war, wie viel besser er dich wirklich findet, wie viel überzeugter er von sich und von dir ist, wie wirklich nichts Unmögliches mit ihm, weil er das Unmögliche ein für alle Mal getan hat. Danke, Heiliger Geist, dass das dein Job ist, dass du derjenige bist, der uns diese Freude ganz neu offenbart, der uns auf ein neues Level bringt, der uns nicht den Status quo halten lässt, sondern der uns vorantreibt, alle Zeit im Sieg mit Jesus Christus. Und damit segne ich dich, jeden Bereich deines Lebens, dass er unter den vollkommenen Sieg von Jesus kommt und dass du mehr und mehr lernst, in diesem Sieg zu wandeln und zu stehen und ihn für dich anzunehmen, nämlich in der Kraft des Blutes von Jesus. Amen! Amen. Also lasst uns ihn zusingen, lasst uns Abendmahl nehmen.